Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Koreakrieg. Damals haben dann Untersuchungen stattgefunden und da hat ein Psychologe festgestellt, dass die Koreaner, die Kommunisten, wenn sie amerikanische Gefangene gemacht hatten oder von anderen Ländern Gefangene gemacht hatten, sie dann untersuchten. Man stellte ihnen ganz einfache Fragen, um herauszufinden, sind das innerlich stabile Persönlichkeiten oder sind das angepasste Mitläufer. Personen, die keine Lebensziele hatten, die über ihren privaten Bereich hinausreichten, steckte man in ein Lager mit nur geringen Sicherheitsvorkehrungen. Man wusste, solche Personen sind leicht durch Gehirnwäsche, einen Brief der Frau oder ein Päckchen Zigaretten in Schach zu halten. Da sie für keine großen Ziele eintreten, fallen sie schon bei Kleinigkeiten um. Dagegen steckte man Personen mit klaren religiösen und politischen Zielen in stark bewachte Lager, wo sie immer wieder verhört wurden und geschlagen wurden und über lange Zeit kaum etwas zu essen bekamen. Und interessant ist nun Folgendes. Die Statistiken, die die Kommunisten selbst aufstellten, brachten zum Vorschein, dass in den stark bewachten Lagern sehr viel weniger Krankheits- und Todesfälle zu verzeichnen waren, als in den Lagern mit geringen Sicherheitsvorkehrungen. Die boten den Gefangenen wesentlich mehr Komfort, aber waren offensichtlich für die Seele nicht so gut. Offensichtlich setzen Ziele, für die es sich zu leben lohnt, Kräfte frei, die uns daran hindern, in schwierigen Situationen aufzugeben. Sogar die Gesundheit profitiert davon. Was Menschen antreibt und erfolgreich macht, das sind ihre großen Ziele und ihre zielorientierte Einstellung. Und deshalb schreibt der Apostel Paulus unserem Predigtext heute: Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Das ist nun mein erster Punkt heute in der Predigt: Zielbewusst leben. Der erste Punkt heißt: Ziele entdecken. Was hast du denn für Ziele? Vielleicht hast du es dich noch nie gefragt. Dann wird es mal höchste Zeit, irgendwo sich mal still in der Ecke zu setzen und Bestandsaufnahme zu machen und zu sagen, wofür lebe ich eigentlich? Was ist mein Lebensziel? Willst du die nächste Prüfung machen, Karriere machen, Haus bauen, Familie bauen, Arbeitsstelle bekommen oder haben, fit sein, gesund bleiben, alt werden, aber nicht alt sein, sterben, essen, trinken, Sex, alles, was so zum Leben gehört. Tja, das ist alles okay, aber kommt Jesus darin vor? Mir kommt es so vor, als wäre unser Leben ein Puzzle. Und in diesem Puzzle gibt es viele verschiedene Einzelteile, wie es ist in einem Puzzle. Und um dieses Puzzle zusammenzusetzen, braucht man die Vorlage, dazu muss man das Bild vor Augen haben. Und wenn man das vor Augen hat, dann kann man auch viel leichter das Puzzle zusammensetzen. Viele sind zum Glauben gekommen und haben einen Eindruck von Jesus bekommen, einen tiefen Eindruck, ein Bild, wie Glaube ist. Viele sind in den Glauben hineingewachsen, so wie ich. Aber irgendwann war ihr Herz angerührt und dann im Alltag zerfiel das Bild in Einzelstücke. Und da sagt der Apostel Paulus nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, dass ich es wohl ergreifen möchte, nachdem ich von Jesus ergriffen bin. Das ist die alte Spannung zwischen dem schon und dem noch nicht. Ihr seid schon erlöst, ihr seid schon gerettet und ihr werdet gerettet, ihr werdet erlöst. Und in der Spannung zwischen diesem schon und dem noch nicht da leben wir. Und haben beides auf einmal, das schon und das noch nicht. Gott sei Dank, dass wir so einen festen Glauben haben dürfen, dass wir wissen dürfen, wir gehen auf das Ziel zu, auf das Ziel, dass wir ganz erlöst werden. Das Bild wird sich verwirklichen. Und die Einzelstücke unseres Lebens, die sollen sich zusammenfügen, damit Jesus erkennbar wird. Ich breche das mal etwas herunter. Da hat einer erzählt, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, fasst er in diesen Worten zusammen, ich wollte eigentlich mal ein Heiliger werden. Ein Heiliger. Und dann erlebt er, wie er eine Kirche besichtigt und da ist eine Gruppe neben ihm und ein Reiseführer und dann gucken sich das alles an, auch die bunt verglasten Kirchenfenster mit den verschiedenen Gestalten, die darauf abgebildet sind. Und als die Gruppe dann weitergehen wollte, da raffte eine ganz kleine, einen Mut zusammen und richtete eine Frage an den Reiseführer. Wer sind die Leute in den schönen Fenstern, fragte sie. Das sind die Heiligen, antwortete dann die Mutter. Und als die Kleine dann abends zu Bett ging, berichtete sie voller Stolz, das kleine Kind, ich weiß, wer die Heiligen sind. Ja, staunte die Mutter, wer denn? Und ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, antwortete das Kind, es sind die Leute, die das Licht durchscheinen lassen. Ja, in den Fenstern, die das Licht durchscheinen lassen. Alles klar? Die Prioritäten stimmen? Das Licht scheint durch dein Leben hindurch? Und jetzt darfst du erfolgreich sein, wie du willst. Du darfst so viel Geld verdienen, wie du kannst. Du kannst Haus und Hof und Familie bauen. Du kannst alt werden. Du kannst zum Zahnarzt gehen. Du kannst fußballbegeistert sein und dich freuen, wenn Werder in der letzten Minute der Verlängerung noch einen Elfmeter bekommt. Kannst du alles. Macht gar nichts. Hauptsache, Jesus ist mit dabei. Jesus. Und du lebst zur Ehre Gottes. Das ist die Hauptsache. Und die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Alle verstanden? Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache ist. Und bleibt. Ist doch klar jetzt, was Sünde ist. Alles das, was das Licht nicht durchscheinen lässt. Alles das, was Jesus ausschließt, wo du Jesus nicht ranlässt, da ist ein Filter, der es dunkel macht. Das ist Sünde. Alles das, was das Licht verdunkelt, wo Jesus nicht durchscheinen kann, das ist Sünde. Und jetzt habe ich ja von den schöpfungsgemäßen Zielen gesprochen. Und was ist dann mit den geistlichen Berufungen Gottes für dich? Geistlich, Berufung. Er hat ja nicht nur dir das Leben gegeben, sondern er hat dir auch einen Auftrag gegeben. Er hat dich berufen als Christ. Du bist für etwas zuständig. Er hat dir eine Gabe gegeben, die du umsetzen sollst und die du verwirklichen sollst. So ist das von ihm gedacht. Du sollst sein Reich mitbauen. Du sollst Zeit mit ihm verbringen. Vielleicht ist das zu viel, vielleicht ist das eine Zumutung. Nein, es ist keine Zumutung. Es ist ein absolut notwendiges Muss. Du musst das tun, wenn du weiterkommen willst im Glauben und wenn du auch etwas vom Glauben haben willst. Dazu brauchst du dann eine dreifache Bekehrung. Dreifach. Erstens, du musst dich bekehren, du, dein Ich, musst dich zum Herrn bekehren. Du weißt wahrscheinlich, wie schwierig das ist und wie schwer du das hinkriegst. Immerhin, es geht. Und hier sitzen ja ein Haufen Leute, die es alle aus ihrem Leben berichten könnten. So war das bei mir, so ist das mit mir passiert, so war meine Bekehrung mit mir. Dann die zweite Bekehrung. Das ist die Bekehrung zur Gemeinde. Die ist manchmal noch schwerer als die Bekehrung zu sich selbst. Denn die Gemeinde, da verkehren ja alles so merkwürdige Leute. Behauptet man, sagt man, stimmt ja gar nicht. Jeder Einzelne ist von Gott geliebt. Jeder von uns ist so von Gott geliebt, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist. Gott sei Dank. Und zu dieser Gemeinde sollst auch du gehören. Und für diese Gemeinde sollst auch du mitarbeiten. Und die dritte Bekehrung, das ist die Bekehrung zur Welt. Dann sagst du, ich bin doch ganz froh, dass ich gerade mit der Welt gebrochen habe und mit ihr nichts mehr zu tun habe. Das ist ja ganz richtig. Du hast mit dem Geist der Welt gebrochen, wenn du Christ geworden bist. Aber jetzt sollst du dich zur Welt bekennen und sollst für die Welt da sein, damit auch viele das Evangelium hören und neu werden durch Jesus Christus. Und das ist auch eine grandiose Bekehrung. Und wenn du diese drei Bekehrungen hast zum Ich, zur Gemeinde und zur Welt, dann weißt du, du lebst nicht umsonst. Dann entdeckst du die konkreten Ziele, die Gott mit dir hat, und stellst dir Menschen zur Seite, die mit dir zusammen den Weg gehen. Dann darfst du dich freuen, dass du zu ihnen gehörst. Ein kleiner Ausflug in die Bibel. Wenn wir etwas empfangen wollen, auch von Gott empfangen wollen, dann müssen wir erstmal unseren Geist von unseren Alltagswirren entlasten. Einige Personen der Bibel, die ihr wahrscheinlich alle kennt, im Psalm 46, Vers 10 heißt es, sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Also, da war Martha mit ihrer Arbeitswut, die wurde nicht von Jesus gelobt, sondern die ruhige Haltung von Maria, die zu den Füßen von Jesus saß. Oder Mose, der empfing in der Stille mit Gott die 10 Gebote. Seine Volksangehörigen, die warteten unten vergeblich, die wurden ganz unruhig, ganz nervös und konnten diese Ruhe nicht aushalten und fertigten mal schnell ein goldenes Kalb an. Frommer Aktivismus schafft sich immer ein goldenes Kalb. Und schon nach kurzem fängt man dann an, das Werk seiner Hände anzubeten. Nein, vertraue darauf, vertraue still und gelassen darauf, dass Gott für dich da ist und dass er dich hört und dass er mit dir reden will. Ein kleiner Tipp, eine gute Möglichkeit sehe ich darin, Gott eine Frage kurz vor dem Einschlafen zu stellen. Kurz vor dem Einschlafen. Ich habe damit Probleme, wenn ich ins Bett gehe, falle ich ins Bett und bin gleich weg. Da kann ich Gott nicht mehr noch kurz was fragen. Aber die meisten leben ja etwas anders. Und wenn du dann vorm Einschlafen bist und dann sagst, Jesus, ich suche eine Antwort auf mein Problem. Zeig mir den Lösungsweg zu deiner Ehre. Wenn wir so beten, dann sollten wir auch mit einer Antwort rechnen. Und die Antwort kommt. Seid ihr darüber im Klaren? Wenn du betest, kriegst du eine Antwort. Ob du sie gleich erkennst, ist eine andere Frage. Ob du wartest, dass du sie endlich erkennst, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber du sollst das, was du dann hörst, dir aufschreiben, dir notieren, du sollst, sag ich nicht. Ich empfehle das dringend. Und dann unterstreichst du die 3, 4 wichtigsten Punkte und trägst sie in deinen Kalender ein. Denn lohnenswerte Aufgaben soll man immer vor Augen haben. Ja, und dann gibt Gott dir auch ganz schnell Menschen zur Seite, die für dich da sind und die dir helfen wollen, damit du das dann auch tun kannst, was du dort vor Gott erbeten hast. Ja, ein gutes Beispiel für Glauben, der Hindernisse aus dem Weg räumt. Denn mit Hindernissen musst du ja rechnen. Ein gutes Beispiel, das ist das Leben von Thomas Edison. Wir verdanken Thomas Edison die Glühbirne und den Akkumulator. Und Edison war der festen Überzeugung, dass man aus Strom Licht erzeugen konnte, aus der Elektrizität. Aus diesem Grund machte er 5000 Materialversuche, um schließlich den richtigen Wolframfaden für die Glühbirne zu finden. Und zur Fertigstellung des Akkumulators benötigte er 25.000 Fehlversuche. Und auf die Frage nach dem Geheimnis seiner enormen Toleranz, der Vergeblichkeit, Frustrationstoleranz hieß das, bei so erfolglosen Experimenten antwortete Edison, erfolglos? Ich bin doch nicht erfolglos. Ich kenne jetzt 25.000 Möglichkeiten, wenn ein Akkumulator mit Sicherheit nicht funktioniert. Boah. So geht Gott mit unseren Hindernissen nicht um. Er mutet uns nicht zu, 25.000 Mal etwas auszuprobieren, bis wir endlich den richtigen Faden gefunden haben. Nein, aber du musst wissen, dass wenn du betest, du immer mit Hindernissen rechnen musst. Immer. Und sollte mal etwas schiefgehen, kann dir ja nichts Schlimmeres passieren, als dass du aus dem Fehlschlag lernst. Ja, und was für uns gilt, das gilt auch für die Gemeinde. Das ist der zweite Punkt. Mit Hindernissen rechnen. Wir haben ja gerade mit dem Punkt schon angefangen. Der Teufel wird alles versuchen, alles, um deine geistlichen Ziele zu verhindern. Er versucht alles, um deine geistlichen Ziele zu verhindern. Und wenn du das merkst, dann hast du Anfechtungen. Jetzt gebrauche ich ein Wort, das diese Welt gar nicht mehr kennt. Wenn mich jemand auf der Straße fragt, was sind denn Anfechtungen, guckt er mich an, aus welchem Auto. Anfechtung. Ich will ein Beispiel dafür gebrauchen. Ich saß an meinem Schreibtisch und bereitete eine Predigt für den nächsten Tag vor. Es war ein Donnerstagabend, am nächsten Tag, am Freitag, sollte ich in Siegen predigen. In der Hammerhütte vor 2000 jungen Leuten. Meine Frau lag bei mir auf dem Sofa, sie war etwas erkältet und konnte deshalb an dem Tag nicht in den Hauskreis gehen, wohin sie sonst üblicherweise immer ging, und las die Bibel. Also ein frommes Pastorenidyll. Richtig schön. Da klingelt es an der Tür, 9 Uhr abends. Ich gehe hin, mache die Tür auf, da stehen da zwei Leute vor der Tür, Pistole in der Hand, Maske auf und wollen rein. Ich habe sofort die Tür versucht zuzuschlagen, die ging nicht zu, da war der Arm des einen dazwischen mit der Pistole und die Pistole war direkt unter meiner Nase, ich konnte riechen, dass sie schon gebraucht war, Schmauch, und schrie dann zu meiner Frau: Marie-Louise, hol die Polizei, ruf die Polizei, ruf die Polizei. Das hat sie auch getan. Aber es kam mir vor wie eine Ewigkeit, bis sich das irgendwie löste. Die Polizei war noch nicht da. Dann auf einmal war der Küster auf der anderen Seite. Um da zu mir zu kommen, musste man erst durch das Zentrum durch und hatten den Küster rausgeklingelt und gesagt, wir haben einen Trauerfall. Sehr einfallsreich, nicht, zum Pastor zu gehen und zu sagen, ich habe einen Trauerfall. Ja, und dann standen sie da und hatten den Küster da gezwungen, nicht gezwungen, sondern gebeten, ihn durchzulassen. Und nun merkten sie, sie kamen nicht rein. Und ich rangelte mit ihm da immer hin und her und dachte, wenn gleich die Pistole losgeht, dann bist du dein Gesicht los. Aber dann kam der Küster noch von hinten und von vorne wurde die Polizei gerufen. Und dann ließen sie ab und nahmen den Küster als Geisel, zwangen ihn dann, ihnen den Weg wieder freizuschließen, sodass sie dann abhauen konnten. Die Polizei kam dann auch bald. Und dann gingen da zwei Polizisten mit der MP im Arm hinter mir her. Ich musste vorweg. Ich dachte, vielleicht haben die auch kleine Kinder. Ich musste vorweg in die nächsten Kneipen. Und guckten in den Kneipen, ob ich sie irgendwo finden und identifizieren konnte. Konnte ich nicht. Wir haben sie nie gefunden. Nie. Aber ich habe eins gelernt. Ich habe von dem an nie wieder vergessen, was Anfechtung ist. Anfechtung heißt eigentlich vom Wortsinn her mit Waffengewalt eindringen. Mit Waffengewalt eindringen. Das habe ich nie wieder vergessen. Ja, das saß ja auch zu tief. Die Jungs, die wollten bei mir auch rein in das Arbeitszimmer mit Kollekte holen, die ich gar nicht hatte. Aber sie wollten mit Waffengewalt eindringen. Das war schlimm. Und am nächsten Tag wegzufahren und meine Familie allein zu lassen, war natürlich nochmal besonders schlimm. Ziele für die Gemeinde. Ich bin ja oft unterwegs gewesen und habe Gemeindeberatungen gemacht. Da kam ich in eine Gemeinde und saß da ganz freundlich. Lächelnde Menschen, alle so, der Kirchenvorstand und der Pastor, und freuten sich, dass ich da war. Ja, und ich fing dann die Gemeindeberatung immer damit an: Was wollen Sie eigentlich? Gucken mich an. Ich sage: Ja, was wollen Sie eigentlich mit Ihrer Gemeinde? Wofür sind Sie denn da? Das war die Frage Nummer 1. Und die Frage Nummer 2: Vorausgesetzt, das Deutsche Rote Kreuz, die Volkshochschule und der Arbeiter-Samariter-Bund übernehmen die Gemeinde, würde man eigentlich merken, dass es die Gemeinde nicht mehr gibt? Frage 2. Das heißt, ich habe nach dem Kern dessen gefragt, was Sie eigentlich gemacht haben oder machen, wovon Sie eigentlich leben. Leben Sie nur von der Diakonie? Ist gut, wichtig, die Diakonie. Ich wäre der Letzte, der es bestreiten würde. Überhaupt nicht. Aber nur Diakonie. Oder Erste-Hilfe-Kurse. Oder. Ich könnte das jetzt alles stundenlang ausführen und aufführen. Und da kamen dann die unterschiedlichsten Antworten. Aber ganz, ganz selten kam einmal dies, dass einer sagte, wir wollen das Evangelium verkündigen. Und wir möchten, dass möglichst viele Menschen das Evangelium hören, verstehen und Jesus nachfolgen, dass sie hineinwachsen in die Gemeinde. Selten war das zu hören. Mir war das ein Signal für das, was heute in der Kirche los ist. Ja, welche Aufgabe? Jetzt schließt sich der Kreis etwas. Hat Gott dir anvertraut? Für welche dich und nur dich auserwählt, damit sein Ziel erreicht wird? Eine Gemeinde von Heiligen. Eine Gemeinde, durch die Jesus in die Welt hinausstrahlt. Das musst du wissen. Jetzt bleibe ich bei meinem Muss nicht, du sollst es wissen. Das musst du wissen, wofür Gott dich berufen hat, wofür er dich ausgerüstet hat mit einer Gabe, wofür er dich immer wieder neu ausrüstet, damit du das erreichen kannst und werden kannst. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt heißt, jetzt Ziele verwirklichen. Ziele verwirklichen. Menschen, durch die Gott in besonderer Weise wirkt, haben alle eine Gemeinsamkeit, ein starkes Gebetsleben. Die wirklich Erfolgreichen im Reich Gottes sind immer die Beter. Die Macher kommen erst hinterher. Die Beter, das sind die Ersten. Das sind die wirklich Informierten. Und ohne Gebet gibt es keinen geistlichen Durchbruch. Der Gebetsmangel geht mit fruchtlosem Wunschdenken Hand in Hand. Das Gebet transportiert Glauben und die Kraft Gottes in unser Leben. Kein Bibelzitat, keine Predigt bringt uns dahin, wohin das Gebet uns bringt, nämlich an den Thron Gottes, von dem Weisung und Kraft ausgeht. Es ist einfach so, die besten Drehbücher fürs Leben, die werden im Gebet geschrieben. Und brave, zurückhaltende, seichte Gebete, die werden weder den Himmel öffnen und schon gar nicht die Hölle plündern. Wir brauchen heute Leute wie Elia, dessen Glaubensgebet zum Brennglas wurde, das ein gewaltiges Feuer vom Himmel holte. Und von Elia heißt es in der Bibel, er ist ein Mann gewesen wie wir. Oder jemand ganz anderen aus Schottland. Von dem weiß ich, dass er auf dem Boden lag und mit den Fäusten auf die Erde trommelte und schrie, Herr, gib mir Schottland oder nimm mich weg. Und wie wir aus der Kirchengeschichte wissen, bahnte sich daraufhin in Schottland und Großbritannien eine Erweckung an. Toll. Erweckung. Darüber rede ich eigentlich am liebsten. Aber das würde dann diesen Zeitrahmen gewaltig sprengen. Der einzige Grund, warum es so schwer ist zu beten, besteht darin, dass der Teufel jedem den Krieg erklärt hat, der mit dem Gebet ernst machen will. Der große Gebetskämpfer John Hyde sagte einmal, der Teufel kämpft dort am hartnäckigsten, wo für ihn am meisten auf dem Spiel steht. Also wundert euch nicht über Gebetsmüdigkeit, die dich von Zeit zu Zeit überfallen will. Solange der Feind die Gläubigen vom Gebet abhalten kann, hat er die Welt unter Kontrolle. Tja, beten ist unbequem. Beten erfordert Disziplin. Bestimmte Zeiten sich zu nehmen, irgendeine Zeit am Tag, wo man sagt, diese Viertelstunde bin ich für mich und meinen Gott. Zum Beispiel, ist nur ein Beispiel. Jeder muss seine Zeit finden, und muss da diese Zeit nutzen, um zu beten und mit Gott zu reden. Und wir haben es ja auch wohl nötig. Wenn ich auf Bremen gucke und auf den geistlichen Stand von Bremen, dann wird mir nur schlecht. Wenn ich auf Deutschland gucke, wird mir doch genauso schlecht. Deutschland ist kein christliches Abendland mehr. Schon lange, lange vorbei. Aber jetzt merken wir es immer deutlicher, weil der Teufel immer deutlicher seine Sachen auspackt. Und es sagt, ist doch selbstverständlich alles, was hier passiert. Was im Rahmen der Sexualität passiert. Und ihr macht da nicht mit, was seid ihr denn für ewig Gestrige? Hat der eine Ahnung? Der hat die Ahnung, der Teufel, natürlich. Und weiß ganz genau, dass er längst verloren hat. Aber er versucht es noch, uns auf seine Seite zu ziehen. Er versucht es. Also Bremen hat es bitter, bitter nötig, dass wir beten. Beten für die Erweckung in Bremen. Nun sagt nicht, das kann ich nicht glauben. Das fällt mir auch schwer zu glauben, dass Bremen erweckt wird. Fällt mir sehr schwer zu glauben und trotzdem, ich will es glauben. Aber die Stadt in Ninive damals, 500.000 Einwohner, so groß ungefähr wie Bremen, so Riesenstadt in der damaligen Zeit, und tat Buße und kam zum Glauben, weil ein Prophet dort saß und sagt, diese Stadt wird untergehen, wenn ihr nicht Buße tut. So soll das sein. So soll es werden. Und das ist eine grandiose Möglichkeit, wenn ich mir das vorstelle, wie das ist, wenn auf einen Schlag die Erweckung käme. Ja, wäre schön. Was wäre das schön? Auf einen Schlag. Ich glaube, das geht nur im Einzelnen los, im Augenblick. Und wenn dann viele Einzelne da sind, die auch wieder anfangen zu beten, dann ist es soweit. Ja, das wünsche ich mir. Das ist mein letzter Lebenswunsch, den ich habe, die Erweckung in Bremen zu erleben. Das wäre toll. Ja, wie geht das los? Mit Einzelnen, natürlich. Und wenn ich jetzt zu euch allen rede, rede ich doch nur zu jedem Einzelnen. Das ist so. Und ich bete darum und wünsche mir, dass das bei euch jetzt auch so passiert. Und dass ihr angesteckt werdet von diesem Feuer des Heiligen Geistes, der nichts anderes will, als Bremen zu erwecken. Es war einmal ein Mann. So fangen alle Märchen an. Es war einmal ein Mann, der sich durch nichts von seinen Mitmenschen unterschied. Wie die meisten lebte er mehr oder weniger gedankenlos vor sich hin. Und eines Tages sprach ihn ein Unbekannter an und fragte, ob er Zeitgutscheine haben wolle. Der Mann hatte gerade nichts zu tun, hatte sowieso eine gewisse Langeweile. Dann ließ er sich auf das Gespräch ein und wollte dann wissen, was diese Zeitgutscheine denn seien. Statt einer Antwort zog der Unbekannte ein Bündel verschieden großer Scheine hervor, die wie Banknoten, aber doch ganz anders aussahen. Und dann erklärte der geheimnisvolle Fremde kurz deine Lebenszeit. Wenn du alle Gutscheine angelegt hast, dann ist es Zeit zu sterben. Junge, Junge. Bevor der überraschte Mann eine Frage stellen konnte, war der andere verschwunden. Neugierig und erstaunt blätterte der Alleingelassene in dem Bündel. Zuerst kam ihm der Gedanke, die genaue Dauer seines Lebens auszurechnen. Und dann schauderte ihn, als er dann die Zahl der Jahre und Tage vor sich hatte. Dann begann er seine Einteilung zu überlegen, machte kleine Stöße von Scheinen, entsprechend seinen Absichten. Zwar wollte er für Kegelabend und Fernsehen eine große Zahl von Stunden bereitlegen, aber er musste zu seinem Bedauern bald feststellen, dass allein durch Essen und Schlafen eine unglaubliche Menge von vornherein gebunden war. Tagelang war er damit beschäftigt, seine Zuwendungen an Lebenszeit immer neu zusammenzustellen, um sie bestmöglich zu nutzen. Jedes Mal, wenn ihn dabei einer störte oder gar etwas von ihm wollte, sah er im Geist einen seiner kostbaren Scheine verloren gehen und sagte, nein, er hatte keine Zeit zu verschenken. Und so wachte er eifersüchtig und geizig über die Gutscheine, Und als ihm endlich eine perfekte Widmung der Stunden, Tage und Jahre gelungen zu sein schien, war der Unbekannte plötzlich wieder da. Ob er denn von Sinnen sei, fragte er, nahm einen der Scheine, drehte ihn um und hielt ihm den erstaunten Mann vor die Augen. Und zum ersten Mal entdeckte dieser eine Hinweis, auf der Rückseite, dass die Zeitgutscheine in Ewigkeit umgewandelt werden können. Wer sie jedoch nicht in diesem Sinne umsetze, verspiele sein Leben. Aber da war der Fremde auch schon wieder verschwunden und der Mann war allein wieder mit seinem Geheimnis. Und auf welche Weise war dieser begrenzte Schatz an Zeit in grenzenlose Ewigkeit zu verwandeln? Das fragte er sich. Ja, wie macht man das und wandelt die Zeit in Ewigkeit? Wir müssen das hier wissen. Wenn wir sonntags zur Kirche kommen, dann müssen wir das wissen. Da heißt es Johannes 3, Vers 16, denn also gab Gott die Kraft, dass die Menschen Gottes Kinder wurden. Nach Bierbaumart abgekürzt. So macht man das. Oder wie viel ihn aufnahm, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Da wird aus Zeit Ewigkeit. Und wenn du dieses Gebet gesprochen hast und Jesus aufgenommen hast, dann darfst du doch wissen, ich blicke jetzt in die Ewigkeit. Mir kann nichts passieren. Ich freue mich auf den Himmel. Ich kann getrost sterben. Ich auch. Ich freue mich auf den Himmel. Ich kann noch eine andere Art nennen, die funktioniert aber nicht. Da kommt der Herzinfarkt aus einem heiteren Himmel und noch waren die Nachrufe nicht verfasst, als Herr S. sich anschickte, vor den himmlischen Richter zu treten. In der Hand hielt er einen wenig benutzten Taufschein als Pass für den Himmel. Der Engel an der großen Grenze hielt ihn an, er prüfte den Schein und sagte dann achselzuckend, der ist ja längst verjährt. Tja, das wollen wir nicht. Ich möchte nicht mit einem verjährten Taufschein im Himmel ankommen. Ich möchte im Himmel ankommen und sagen, Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich herausgerettet hast aus dieser Welt und ich jetzt bei dir sein darf. Hab von Herzen Dank dafür. Und wenn das soweit ist, dann wird's schön. Dann ist das ganze Leid dieser Erde vorbei. Alle Sorgen sind vorbei. Auch die ganzen Dinge, die wir gar nicht klären können. Dann sind wir bei Jesus. Das empfehle ich euch und lege ich euch dringend ans Herz. Wer das noch nicht hat, der kann es jetzt gleich tun und gleich mit mir zusammen beten. Und für alle anderen, die können ein Dankgebet daraus machen. Danke, Herr, dass du mich hier errettet hast, aus dieser verkehrten Welt errettet hast. Danke, Herr, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du bist der eine, der große Herr. Du bist immer für mich da und dafür danke ich dir. Und dann, Herr Jesus, jetzt komme ich zu dir mit dem Gebet, in das jetzt jeder einstimmen kann, in seinem Herzen. Herr, hier bin ich und nun nimm mich so, wie ich bin und verändere mich so, wie du mich haben willst. Mach etwas Neues aus mir, aus meinem Leben und dann öffne mir den Himmel, Herr, dass ich in die Ewigkeit gucken kann und wissen kann, ich werde bei dir sein. Du wartest dort auf mich, du begleitest mich hier auf der Erde und ich danke dir von Herzen dafür, dass ich dein Kind sein darf. Amen.